Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Boris Blank. Schön, dass du da bist.
Danke. Danke, dass du mich angehört hast.
Bei uns geht's heute um das Zusammenspiel von Angeln und Hockey. Es geht um die mentale Seite im Profisport, um Freundschaft, die Jahre überdauert. Und ganz zum Anfang erstmal vielen, vielen Dank für die Mails, die wir nach den letzten Folgen bekommen haben. Ich habe alle gelesen, ich bin mit dem Beantworten noch ein bisschen hinterher. Mein Ziel ist es, alle Mails wirklich zu beantworten und ich freue mich auch riesig über jede Mail. Ich muss nur beim Tippen aktuell noch ein bisschen schneller werden. Seid sicher, ich habe es gelesen, ich antworte. Falls ihr noch keine Mail bekommen habt, ihr bekommt sie bald. Aber genug zur eigenen Sache. Zu unserem Gast, Boris. Schön, dass du da bist. So kurz vor der DK-Pause, Hinweis an die Zuhörer. Ihr hört das, wenn schon DK-Pause ist. Bevor wir aber da einsteigen, Boris, wer bist du eigentlich, wenn du gerade nicht Eishockey-Trainer bist?
Wenn ich nicht Trainer bin, dann bin ich erstmal natürlich Familienvater, ein Mann für meine Frau. Ja, ich habe zwei Kinder. Ja, ich genieße das. Ich bin schon lange verheiratet. Ich habe früh angefangen, mit 20 schon, ne, mit 20 geheiratet. Und wir sind mit meiner Frau, ich darf nichts Falsches sagen, ich glaube 27 Jahre. Wird 27, 15. Dezember wird 27 Jahre verheiratet.
Cool. Ist das so was, was sich durchzieht, so Entscheidungen treffen und dann dazu zu stehen? Wenn man so die Profikarriere einschlägt, und das ist ja auch was, was man relativ jung macht, dass es dann auch nicht nur im Profisport so ist, sondern auch im Privaten? Früh heiraten, früh Entscheidungen treffen, dafür arbeiten?
Ja, ich hatte wahrscheinlich Glück gehabt, dass ich ja früh Richtige getroffen habe. Ja, und es war mehr dann, sie hat ja natürlich mit mir alles durchgemacht, ganze meine Karriere, und da habe ich ja richtiger Respekt von meiner Frau. Die hat da viele Dinge mitgemacht. Umzüge, die hat da viel mit Kindern oder meine Kinder betreut oder um die gekümmert, wo ich dann vielleicht weniger Zeit hatte. Ja. Und die hat mir überall unterstützt, wo bei mir vielleicht nicht so gut ging oder dann gut ging, aber sie hat mich überall unterstützt, weil die hatte auch ein bisschen Ahnung von Sport. Die war früher Schwimmerin selbst und die wusste genau, wie wichtig das für mich ist. Und die hat mich überall unterstützt. Natürlich dafür große, große Dank an meine Frau.
Voll schön. Ich mag das. Wir hatten, als Preibo neulich da war, hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist kein einfacher Job, mit einem Sportler verheiratet zu sein. Es gibt so diese schönen Momente, wenn man irgendwie morgens Training hat und danach so ein bisschen frei hat und man Zeit gemeinsam hat. Das ist cool. Es gibt aber auch diese Momente, wo man einfach nur ein paar Spiele hintereinander immer nur auf den Sack bekommt. Und dann das irgendwie zu Hause mitverkraften und da aber eine Stimmung zu behalten, auch zu Hause, für den Ehemann, der dann dasteht und wieder ins Stadion gehen muss, dass er aus diesem Loch rauskommt und da nicht irgendwie in so ein mentales Tief reinkommt. Ich stelle es mir schwierig vor.
Das auf jeden Fall. Im jüngeren Jahre hatte ich auch Probleme, das zu trennen. Ne? Da habe ich alles nach Hause mitgebracht. Wie gesagt, wenn du ein paar Spiele verloren hast, wenn du schlecht gespielt hast, wenn du dann wenig gespielt hast als junger Bursche, bin ich nach Hause gekommen und irgendwie schlechte Stimmung verbracht. Ne? Mit den Jahren, mit der Erfahrung konnte ich ja das trennen. Ne? Manchmal habe ich auch meine Frau erklärt, wie Spielzüge funktionieren, warum, wieso und warum der macht das nicht oder ich habe das nicht richtig gemacht und alles. Ja, aber mit den Jahren, wie gesagt, konnte ich das trennen, dass ich ja, wenn ich gehe, Eishockey spiele, alles drum und dran, dann bleibt alles in der Eishalle und zu Hause habe ich ja um meine Familie gekümmert und versucht, um meine Frau zu kümmern und Familie natürlich.
Das heißt, deine Frau wusste vor allen anderen, dass du Trainer wirst, wenn sie schon sich hat von dir Spielzüge erklären lassen müssen.
als Trainer, ja, weiß nicht. Also, ich habe, es klingt ein bisschen komisch, aber wo ich schon sogar als Kind angefangen, Eishockey zu spielen, natürlich wollte ich ja Profi werden und gute Karriere haben, aber Mein Trainer, also mein Nachwuchstrainer, der hat mich von 7 Jahren bis 18 Jahre betreut.
Aha.
Und der war ein Vorbild für mich. Und ich wollte wie der sein. Und ich wollte auch dann Trainer sein, wenn ich ja später dann Eishockey-Karriere zu Ende gehabt habe, wusste ich genau, dass ich ja weiter im Eishockey-Business bleiben möchte und als Trainer weiter arbeiten möchte.
Hast du noch Kontakt zu deinem alten Trainer?
Der ist leider gestorben.
Ah, schade. Okay. Aber er hat zumindest mitverfolgen können, wie du den Profischritt gemacht hast und da zumindest gesehen und gewusst.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, ich habe damals ein Spiel hier, weiß ich nicht, weil der hat in dieser Ecke hat er gewohnt. Und wir haben gegen Bietigheim, mit Krefeld Pinguin gegen Bietigheim ein Freundschaftsspiel gehabt hier, Vorbereitung, und der war bei Spiel hier in Bietigheim.
Wie cool. Wie cool. Ja, das ist schön, wie da die Beziehungen zusammenbleiben. Finde ich cool. Jetzt haben wir gerade schon davon gesprochen. Du hast den Schritt gemacht, du hast als Kind angefangen zu spielen, bist Spieler geworden, bist Profi geworden, bist dann Trainer geworden, hast zig verschiedene Ligen auch gesehen und erlebt. Wie hat sich das Trainerleben von dir verändert, seitdem du jetzt hier in Bietigheim bist? Und wenn du da zurückschaust auf deine Zeit als Sportler und jetzt Trainer, wie hat sich da das Leben verändert?
Jetzt in Bietigheim oder insgesamt als
insgesamt,
Trainer?
Insgesamt.
Insgesamt als Trainer. Es ist, es klingt komisch, aber als Trainer, du merkst direkt, dass da mehr Arbeit da hinten steht. Ne?
Mhm.
Du arbeitest eigentlich 7 Tage in der Woche. Du hast kaum frei und es bleibt wenig Zeit für die Familie. Da musst du das auch basteln irgendwie, dass du Zeit findest für die Familie, weil es ist nicht nur jetzt, was wir alles machen mit Video, mit Training vorbereiten, mentale Sachen, das ist auch, ich sage, für uns ist viel, viel stressiger. Ne? Ist viel stressiger, weil als Spieler musstest du rauskommen, gute Leistung bringen und Spiel gewinnen und nach Hause gehen. Und alles andere hat dich gar nicht interessiert. Als Trainer hast du im Kopf viele Gedanken. Ja, du bereitest dich für ein Spiel dann, oder für ein Training, dann warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das, warum verlieren wir, warum gewinnen wir, oder wie fühlt sich die Mannschaft, du musst um 20, 30 Spieler oder 25 Spieler sich kümmern auch, dass die auch bei guter Laune haben, bleiben oder anderes reagieren, was haben die von Problemen, musst du auch mal Ohr immer offen ja. haben. Das sind da viele solche Dinge, hinter Tür, wo du um alles kümmern sollst. Und das ist schon stressig. Das bleibt nicht, da ist Kopf arbeitet 24/7.
Jetzt ist es so, du bist während der Zeit der Spiele, bist du hier, ist deine Frau mitgekommen? Oder?
Nein, ich bin alleine hier. Meine Frau arbeitet, wir haben Haus in Krefeld.
Ja.
Wie du weißt, mein Sohn spielt bei Düsseldorf und meine Tochter studiert in Krefeld. Meine Frau arbeitet in Krefeld und bin alleine hier. Die kommt mich besuchen. Ich war einmal besuchen auch. Aber es ist so ein bisschen jetzt Fernbeziehung. Aber ja, bevor ich Trainer angefangen habe, wusste ich, dass auf mich dass sowas ja. oder auf uns sowas kommt. Und wir sind bereit.
Ich finde es stark, dass da auch die Frau sagt, hey, ich ziehe da mit. Aber die Frage, die ich eigentlich im Kopf habe, ist, mit wem redest du? Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist für 25 Spieler, bist du ein Ansprechpartner. Du bist derjenige, bei dem sie hingehen und sagen können, ja, das und das läuft gerade nicht. Wo sie vielleicht auch mal was Privates ablassen, damit sie den Kopf frei bekommen fürs Eishockey. Aber du bist hier, bist erstmal alleine. Mit wem redest du?
Meistens mit Alexander Duke. Aber wir sind ja hier auch. Also der Duke ist auch alleine. Der wohnt ja zwar ein bisschen in Schwenningen, ist halt nicht so weit hier von Bietigheim, aber meistens verbringen wir viel Zeit mit Alex.
Ja. Okay, das heißt, wir müssen uns bei dir keine Sorgen drum machen, dass du niemanden hast.
Nee, manchmal habe ich ja sogar, wenn wir Montag frei haben und Dürke nach Hause fährt, also ich genieße, dass ich alleine bin.
Mal Ruhe. Die Saison ist noch jung, aktuell 2. Tabellenplatz. Was sagst du da gerade? Ist es so eine solide Grundlage oder habt ihr das Gefühl, dass mehr drin ist? Ist man damit zufrieden? Ist man unzufrieden? Wie schaut man als Trainer auf so einen Tabellenplatz so früh in der Saison?
Also insgesamt, ich denke, bis jetzt haben wir gut gemacht. Wir müssen das ein bisschen anderes anschauen. Erstmal letzte oder im Sommer, wir haben Mannschaft angefangen aufzubauen. Das war Mitte Mai oder Ende Mai sogar. Es ist relativ schwer. Du musst von null an anfangen. Ne? Und ich denke, Alex hat eine gute Arbeit gemacht. Ich habe natürlich, wir waren jeden Tag im Kontakt. Ich habe ihm geholfen, aber meistens Arbeit hat er gemacht, mit Agenten gesprochen, welche Spieler haben wir zur Verfügung, welche Mannschaft, in welche Richtung gehen wir und so weiter, mit welchen Charakterspieler unterschreiben wir. Und das war uns wichtig. Und wie gesagt, das ist nicht einfach. Wir haben 15, 17 neue Spieler, dass die sich zusammen schnell finden. Und jetzt sieht man, wir haben eine gute Mannschaft wir haben eine gute Mannschaft, wir haben in der Kabine gute Jungs vom Charakter her. Und der Tabelleplatz Nummer 2, also ich denke, das ist ein gutes Ergebnis bis jetzt. Was wir als Trainer bist du immer unzufrieden. Und es gibt immer Luft nach oben. Ne? Das ist ja klar, egal ob du Spiele gewinnst oder verlierst, es gibt immer gute Momente, schlechte Momente. Wichtig, dass die Jungs, wir merken, dass die in jedem Spiel alles geben, das ist wichtig. Aber was wir auch merken, wir müssen irgendwie mental stabiler werden oder stabiler sein. Ne? Das merken wir auch. Und wenn ich ehrlich bin, Oberliga, wir waren alle oder viele von uns, Oberliga für uns alle, waren Neuland. Und jetzt haben wir eine Runde gespielt. Und jetzt wissen wir, wo wir stehen, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Und das ist ja auch schon für uns eine Hilfe. Vorher wussten wir nicht nur von Videotape und alles drum und dran. Ne? Aber jetzt können wir auch das fühlen, das ist wichtig. Und insgesamt mit Tabelle, also sind wir zufrieden? Natürlich wollen wir Erster werden, natürlich wollen wir alles gewinnen, klar. Aber das ist Sport, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Wir haben noch, ne, weiß nicht, über 35 Spiele, wie viele Spiele haben wir? Und wir müssen nur Step by Step besser werden und wichtig, dass wir dann im Playoff auf unser Top-Level kommen und natürlich gute Playoff spielen.
Du hast zwei Sachen angesprochen, die ich besonders spannend fand. Das eine war das Thema Teambuilding, das andere war in der Oberliga ankommen. Teambuilding zuerst. Ihr habt ein Team aufgebaut, wieder mit, ich glaube, 5 oder 6 Menschen, die aus der DEL2-Saison mit runtergekommen sind. Alle anderen waren neu. Wie macht man Teambuilding im Profisport? Also auf der einen Seite, wenn ich mir jetzt eine Autowerkstatt vorstelle, dann stelle ich da halt ein paar Automechaniker ein und vielleicht gehen wir mal in den Hochseilgarten und dann sage ich so, und jetzt du reparierst halt Autos, weil das ist dein Job. Zusammen spielen hat aber ja trotzdem immer noch diesen spielerischen Charakter. Wie baut man eine Mannschaft, dass man möglichst im Vorhinein schon weiß, dass die miteinander auskommen und dass die auch an dem Punkt ankommen, dass sie füreinander kämpfen? Weil das ist der Unterschied, den ich so hauptsächlich sehe im Vergleich zu letztem Jahr. Letztes Jahr gegen Ende wurde es ja auch schon wesentlich besser, aber wenn einer einen Fehler macht, stehen 4 andere auf dem Eis, die dem hinterherrennen und die den Fehler ausbügeln. Das war letztes Jahr über weite Strecken der Saison nicht so sichtbar. Wie kommt man dahin, dass man so eine Mannschaft baut?
Ja, es ist natürlich schwer. Vorher weißt du nie, aber du kannst ja natürlich, bevor du Spieler unterschreibst, du sprichst mit vielen Leuten, wo der früher gespielt hat, mit Trainers, mit Mitspielern, welchen Charakter hat er. Also du siehst ja ihn als Spieler vielleicht, ja, der könnte passen, aber welche Rolle spielt er? Wie ist er in der Kabine, wie ist er privat, ist er Mannschaftsspieler oder Teamspieler oder ist er, sage ich, Selfishing? Ne? Ja. Und das ist die ganze komplette Information, versuchst du zusammen. Auch wichtig, dass er Verletzungen sind, welche Verletzungen, ob der fit ist, ob der nicht fit. Ganze Information versuchst du zu sammeln und dann analysierst du. Und natürlich, dieses Jahr haben wir auch versucht, erstmal viele, ich glaube, höre ich so, werfen uns zu, dass es ein bisschen osteuropäische Mannschaft ist, weil da 2 osteuropäische Coach sind. Aber Für mich ist persönlich ist ja Nationalität spielt keine Rolle. Für mich ist ja wichtig, dass er ein guter Eishockeyspieler ist, guter Mensch ist. Und nach meiner Erfahrung, ich weiß, dass ich im Krefeld noch als Spieler war. Wir hatten 4 Kanadier, 2 Tschechen, 2 Russen, 2 Slowaken. Und das war beste Stimmung in der Mannschaft, weil keiner hat die Decke über den Kopf gezogen. Ja. Und jetzt sehen wir, beobachten wir auch, dass wir haben 2 Poland-Jungs, 2 Tschechen, 2 Russen, 3 Kanadier, Deutschen und das macht richtig Spaß. Also die haben, jeder bringt ja was von sich, von seiner, ich sage, Mentalität und das ist in der Kabine eine gute Stimmung. Ne?
Worauf achtet ihr mehr, wenn ihr Mannschaft zusammenstellt? Mehr auf Kompetenz oder mehr auf das für die Mannschaft sein und guter Mensch? Das war das Wort, was du gerade verwendet hast.
Erstmal natürlich Mensch. Eishockey. Erstmal müssen die schon Eishockey spielen können. Ne? Das ist ja das Wichtigste. Ne? Und ich sage, und dann ganze Nebensachen, was daneben Eis passiert, da guckt man auch schon. Ne?
Ich mache es noch ein bisschen plakativer. Du hast die Wahl. Einer, der spielt wirklich richtig gutes Eishockey, wundervoller Spieler zum Anschauen, ist ein Drecksack. Der andere spielt nicht ganz so gutes Eishockey. Schon wirklich gutes Eishockey, aber nicht so gut wie der eine. Ist aber einer, der, du hast es gerade gesagt, guter Mensch ist. Wen nimmst du?
Den zweiten.
Den zweiten. Ah, perfekt.
Ja, Drecksack, wieder Drecksack für Gegner oder für eigene Mannschaft?
Für die eigene Mannschaft, neben dem Eis.
Dann brauche ich den. Brauche ich den nicht. Weil ja keine ein Krebs in der Mannschaft kann der ganze Mannschaft zerstören. Und das hatte ich schon erlebt und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
Der zweite Punkt, auf den ich gerade gekommen bin, ist, du hast gesagt, Oberliga fühlen. Wo sind die Unterschiede zwischen Oberliga und DEL2?
Ja, Unterschiede, obwohl ich war ja überrascht von Oberliga-Niveau, also besonders jetzt erste Top 5 Mannschaften. Es ist schon, ich denke, Oberliga Süd ist ein nicht schlechtes Niveau von Eishockey. Unterschied ist immer so ein bisschen, ist natürlich auch, also ist blöd zu sagen, aber ist ja Spielerqualität auch, aber nicht Spielerqualität, sondern im System bleiben zu spielen. Ne? Mhm. Das Oberliga ist ja so ein bisschen noch alles, das System von Trainer, was Trainer vorgibt, alles. Viele Mannschaften halten vielleicht 3-4 Minuten von Anfang an und dann ist ja zu wild alles. Ne? Dann ist ja dann Kämpfende, Laufende, alles, aber da, manchmal ist alles zu wild. Da sieht er aus, so wie draußen auf dem See. Ne? Und ist auch manchmal für uns Gegner zu analysieren, ist schwer. Was spielen die? Ne? Und wie können die schlagen? Aber die spielen einfach, die kämpfen, rennen und versuchen, Tor zu schießen. Und das ist schwer zu lesen.
Ja.
DL2, du hast ja dann vielleicht, das dauert nicht 4 Minuten, das dauert 8 oder 10 Minuten, dass die Jungs da bei System bleiben, was Trainer vorgibt. Und dann auch, ne, die versuchen dann vielleicht was zu improvisieren. Ich sage, DL bleibt da schon dann 14, 15 Minuten. Ne? Das ist ja. Aber von natürlich, in Oberliga hast du mehr Zeit. Ne? Du hast ja vielleicht nicht so schnelle Tempo. Du kannst ja da ein bisschen, du hast Zeit, was spielerisch losen. Wieder, weil Gegner vielleicht zu wild ist, ne? Und alles drum und dran. Aber insgesamt, wie gesagt, das Oberliga hat mir schon überrascht, dass da schon Eishockey spielen können.
Wie ist es mit den Schiedsrichtern? Merkst du da einen Unterschied?
Auch, ja. Das ist ganz normal. Die Beste gehen dann nach oben, ne? Und dann niedrige Liga, wird Niveau ein bisschen runterfallen, das ist auch normal.
Wie nimmst du es bei den Schiedsrichterentscheidungen wahr? Geht es da um tatsächliche Fehlentscheidungen oder Falschentscheidungen, wo du sagst als Trainer, oh nee, das habe ich ja so gar nicht gesehen? Oder ist es eher, dass du sagst, dass eine Entscheidung sehr lange braucht und dadurch irgendwie schon Dinge passieren und die Spieler irgendwie erwartet hätten, dass ein Pfiff kommt und es da irgendwie zu Verwirrung führt?
Nein, ich versuche mal immer so neutral zu bleiben, wenn ich sehe, dass ein Schiedsrichter normal pfeift und wenn er Fehler macht, es kann auch Fehler, wir sind alle passieren, wir sind alle Menschen, wie gesagt. Der Schiedsrichter darf nicht im Augenblick stehen und denken, dass der hier der Hauptrolle spielt. Also der soll schon Eishockey spielen lassen. Ich sage, wenn der Fehler macht, ist okay, aber der darf nicht zu viel Spiel beeinflussen. Aber sonst ist, wie gesagt, also ich versuche neutral zu bleiben. Da kann ich sowieso nichts ändern. Manchmal ist das schon, wenn da jetzt ein Schiedsrichter, wie gesagt, will dann zu viel. Nee.
Lass mal bleiben.
Nee.
Wir machen uns nicht kaputt.
Weißt du, wenn der Schiedsrichter will, dann im Augenblick steht, weißt du, der pfeift, weil hier, ich bin da hier der Größte und ich entscheide was, weil, dann stört er, weil das ist ja.
Ja.
Aber wenn der Fehler macht, passiert manchmal. Ne?
Das ist ja,
keine Ahnung. Aber dann werde ich herstinken, wenn der jetzt, ne? Wenn der meint, der ist der Größte und alles. Aber wenn der versucht, nicht stören und irgendwelche Fehlentscheidungen gibt es ja schon, dann ist ja so. Dann musst du akzeptieren.
Ja. Ich finde es immer faszinierend. Mich würde mal interessieren, wenn man die Schiedsrichter in Prozent messen würde, wie man das mit Goalies tut, wie hoch die Prozentzahl wäre. Bei den Goalies rechnest du ja auch Saving-Quote raus. Bei den Schiris, weil ich glaube, die liegen auch in guten hohen 90%. Also da darf man auch mal, glaube ich, eine Lanze für die Schiris brechen. Üblicherweise machen die einen guten Job.
Ist es nicht einfach? Ich habe übrigens eine Geschichte. Ich habe A-Schein-Lizenz gemacht, also Trainerschein, ja. A-Lizenz und bei der B. Und da waren auch 300 Schiedsrichterfragen. Da musste ich die alle lernen. Also halbe wusste ich gar nicht.
Ja.
Ehrlich. Nicht, dass ich nicht Regeln kenne. Aber da waren solche Fragen, wenn der Strafe bekommt, 5 gegen 3, wenn der Tor kassiert, wer der erste Bank rauskommt und wer nicht. So viel, ne? Und das habe ich ja darüber gar nicht nachgedacht. Oder nie so, wer. Die kommen raus, die Spieler. Ne? So. Und bei Prüfung, da waren nur 2 Fragen von 300, waren 2 Fragen und im einen habe ich Fehler gemacht. ist nicht einfach. Da musst du schon viel lernen und das ist auch Bauchgefühl, ist ja immer hilfreich, wenn da ein Schiedsrichter früher Eishockey gespielt hat, dann hat er dieses Gefühl für Faule und was faul war und was nicht.
Ja, schön. Danke dir. Wir haben gerade ursprünglich angefangen mit der Tabellenposition und Bietigheim hat eine Fanbase, die ist jetzt von den letzten beiden Jahren mal ein bisschen abgesehen oder von den letzten 3 Jahren vielleicht abgesehen, doch eher erfolgsverwöhnt. Und wenn man so an den einschlägigen Stellen nachschaut, dann kommt man da so ein bisschen den Eindruck, dass die Fans noch nicht so ganz zufrieden sind mit dem zweiten Platz. Nehmt ihr da Druck von außen wahr oder ist das für euch so eine Sache, dass ihr sagt, außen ist außen, wir sind hier.
Erstmal, wir als Coaches, als Mannschaft, wir konzentrieren auf uns. Also was außen passiert, versuchen wir das so ein bisschen ablehnen. Mhm. Ich kann ja Bietigheim-Fans verstehen, ich kenne Bietigheim als Verein, als Organisation. Das ist ein Top-DL2-Verein, die, weiß nicht, mehrere Meisterschaften gewonnen haben. Und natürlich, die Fans sind ja dann verwöhnt. Das kann ich auch verstehen. Aber die Leute müssen auch verstehen, dass im letzten 2 Jahre war alles nicht gut. Schön zu sagen. Ne? Es war von DL-Abstieg, DL2-Abstieg und jetzt sind wir in Oberliga. Was ich vorher angesprochen habe, du hast eine Mannschaft von 0 aufgebaut. Erstmal muss man schauen, mit wie viel wir zur Verfügung hatten und alles, was alles hinter so Tür passiert. Das ist im Office hat sich viel geändert. Es sind neue Führungskräfte da, die versuchen. Da waren viele Baustellen von 2 Abstiegen da. Das muss erstmal alles jetzt beseitigen. Ne? Dann haben jetzt spielen wir Oberliga. Und da muss er erstmal alles vergessen, was vorher war. Positives genauso wie Negatives, denke ich. Wir müssen von null anfangen. Wir sind hierher gekommen. Ich persönlich, ich sehe, dass hier Potenzial da ist. Wir haben gesagt, okay, wir fangen an, von null an und versuchen nach vorne zu schauen und versuchen in 2-3 Jahren was Geiles hier aufbauen. Und bis jetzt, wie gesagt, es läuft alles nach Plan. Und wir müssen nicht jetzt Erster sein. Wir müssen, natürlich wollen wir auch nicht irgendwo Fünfter, Sechster sein. Aber wir müssen nüchtern sein und gute Leistung bringen. Das erstmal zählt. Und alles wird am Ende gezählt. Und keiner sagte, dass wir direkt aufsteigen sollen müssen.
Wollt ihr?
Als Trainer. Ja. Als Trainer, ich will jedes Spiel gewinnen. Ich will am Ende diesen Pokal hochhalten. Ich würde auch mit den Bietigheimer Fans 3 Tage feiern, ne, ohne zu schlafen. Ist alles gut und schön. Aber wie gesagt, du musst nüchtern sein und du musst realistisch sein. Und unser Ziel ist Playoff. Am besten Heimvorteil, ja, klar. Und dann im Playoff beste Eishockey sein, so weit wie möglich weiterkommen. Und dann nächster Schritt. Das ist ja das Wichtigste. Und ich will keinen Zeitpunkt nennen oder wie auch immer, aber natürlich wollen wir aufsteigen. Natürlich. Aber es ist immer schwer, weil ich war in Krefeld und es ist genau, die sind DL abgestiegen, das ist genauso schwer. Wie viele Jahre, jetzt dritte Jahr schon, versuchen die aufzusteigen. Und glauben Sie mir, die haben jetzt Geld, viel mehr Geld. Und da ist Hannover Scorpions.
Ja.
3 Jahre schon. Und das ist hart. Die haben auch viel mehr Geld.
Ja.
Deswegen, wir müssen erstmal gesund bleiben. Ich meine gesund von finanziell.
Ja.
Und dann so smart bleiben und dann gute Spiele zeigen, wieder Fans für uns gewinnen, Sponsoren für uns gewinnen, um was Geiles hier aufzubauen und im nächsten, sage 2-3 Jahre nach oben.
Es klingt tatsächlich sehr gesund. Ich mag diese Einstellung. Man hört momentan immer wieder, ja, da fehlt ein Goalgetter, da muss da vorne nochmal jemand reinstehen und der muss dann die Tippins irgendwie machen und da fehlt uns jemand und das ist schönes Eishockey, was da stellenweise gespielt wird.
Dann
aber
sollte der da sagt, mit, ich weiß nicht, irgendwo Schatz finden, vorbeikommen, uns Geld geben, wir holen den.
Gibt es schon Gespräche? Also hätte man theoretisch jemanden in Aussicht? Darf man da was sagen? Du darfst doch sagen, nein, da darf man nichts sagen oder wir reden nicht drüber.
Nein, ich sage, als Trainer ein Verstärkung, der bei mir jedes Spiel 2 Tore macht oder Hattrick jedes Spiel macht, ich habe nichts dagegen. Bitte. Aber den musst du finanzieren. Wie gesagt, wir sprechen wieder, wir kommen wieder zurück. Auf gesund bleiben.
Ja.
Wir wollen nicht auf jeden Fall jetzt alle holen, Ovechkin holen, Kowalczuk, McDavid und alle. Und dann steigen wir auf und nächsten Tag sind wir pleite. Ne? Das bringt uns auch nichts.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man sich Hannover anschaut, wenn man sich Kassel anschaut, wenn man sich Krefeld anschaut, Geld allein gewinnt scheinbar auch keine Meisterschaft.
Nein, deswegen kommen wir wieder zurück, dass dieser Mannschaftsaufbau, welche Charaktere da sind. Und das ist ein langer Prozess und nicht einfacher Prozess. Und wir werden auch Fehler machen und vielleicht irgendwo bei 1 oder 2. Ne? Aber es braucht man einfach im Leben manchmal Geduld.
Ja.
Und das hat mir auch. Wir haben letztes Spiel war, schön zu sagen, nicht gut von uns. Die Spieler wissen das, wir wissen das, wir werden das analysieren, wir haben schon heute. Ne? Das ist auch diese mentale Sachen und alles drum und dran. Aber wie die Fans auch da schon reagiert haben, das hat mich überrascht, ehrlich. Das hat mich überrascht.
Was genau?
Ja, da sind ja schon Becher runtergeflogen und so nach 2., 3. Und wo ich sagte, war nicht gut von den Fans, finde ich. Du siehst ja, dass die Jungs arbeiten, wir hatten einen schlechten Tag.
Alle. Ja.
Schlechter Tag, muss er auch. Jeder hat im Leben einen schlechten Tag. Vielleicht in schwieriger Zeit mal anders reagieren und mehr Unterstützung. Weil ich hatte manchmal Gefühl, dass da 20 Bayreuther waren lauter als unsere.
Gleichzeitig, was ich wieder so schaue, wenn ich versuche, neutral drauf zu gucken, ich meine, lass uns mal nicht über das zweite Drittel reden, aber was ich gesehen habe, ist eine Mannschaft, die einen scheiß Tag hatte.
Richtig.
Ganz ehrlich, die aber gekämpft hat bis zum Schluss. Und ja, richtig, hätte Bayreuth vielleicht anders gespielt, hätten wir vielleicht das ein oder andere Ding nochmal anders gehabt, aber unterm Strich ist gewonnen. Frage an dich, müssen Siege schön sein? Oder ist es manchmal auch vollkommen in Ordnung, wenn man so einen dreckigen, hingerotzten Arbeitssieg hat, den man einfach nur einfährt, weil man nicht locker lässt, weil man durch sich beißt?
Also, meine Meinung, wir müssen da dieses Spiel natürlich vermeiden. Die dürfen nicht oft sein, weil die werden kommen. Die werden kommen. Ist es auch menschlich, ist auch mental wieder. Ich sage, das ist wieder Oberliga, wo du sagst, du hast das erste Spiel 8-0 gewonnen, ne, und du spielst wieder gegen Gegner, zwei Wochen später. Ist immer die Frage. Also, wie gesagt, letztes Spiel war von Jungs, die wissen, dass es war von vielen Spielern, dass da nicht guter Tag war und alles drum und dran, das wissen wir. Das ist wieder wir als Coaches, unsere Aufgabe, Jungs so zu vorbereiten, dass die, wie gesagt, nicht denken, das erste Spiel haben wir 8-0 gewonnen und dann läuft von alleine. Das ist unsere Aufgabe. Das ist wieder mentale Sachen. Und dass die jedes Spiel fängt von 0-0 an und jede Mannschaft, die gegen uns spielen wird, die werden gut defensiv spielen, die werden kämpfen bis zum Umfallen und die werden uns auf Kontra bestrafen wollen.
Ja.
Ne? Deswegen, da müssen wir aufpassen.
Gegenfrage von mir. Du hast es gerade schon wieder gesagt, die Spieler mental drauf vorbereiten. Wie viel hat es im Eishockey mit der Einstellung, mit der Attitude, mit dem Mindset zu tun? Wie viel ist Technik und Kompetenz? Was ist wichtiger, wenn ich Spiele gewinnen will?
Alles ist wichtig. Nein, es ist ja, manchmal ist ja, du merkst ja, manchmal sind da gute Spieler technisch alles gut, und aber mental ist nicht stark genug. Oder wie gesagt, wenn du im Spiel reingehst und du sagst, ach, wir gewinnen heute 8-0 wieder, und da fehlt ja 20% im Spiel, diese 20%. Und dann merkst du, ah, das läuft doch nicht so wie das erste Spiel. Und diese 20% im Spiel wieder hochzufahren, es ist fast unmöglich. Aber wollte ich noch zurückkommen zu 3-3, ja, und dann 3 Minuten, 4 Minuten vor Schluss Überzahl. Und das muss ich ja Jungs auch Respekt und Hut abgeben, dass die, wenn wir da 5-3 kein Tor geschossen hätten, ich glaube, da hätten wir noch mehr Gesprächsthemen gehabt, sage ich so mal. Aber, und ist nicht einfach. Ich weiß, ich war in dieser Situation, du stehst ja 3,5 Minuten vor Schluss, 5-3 und steht 3-3 und du musst Tor schießen eigentlich.
Ja.
Ne? Du musst Tor. Und für Jungs, wie viel Druck da ist und wieder Hände zittern ein bisschen, das. Aber die haben das gemacht.
Ja.
Und da habe ich, wie gesagt, Hut ab, Respekt. Die haben unter Druck 5-3, 3 Minuten vor Schluss, haben wir dieses nötige Tor gemacht und wir haben das Spiel gewonnen.
Arbeitssieg.
Ja.
Ist so. Geil. Ich mag das, wenn es dann wirklich nur noch über das Wollen kommt. Das ist vielleicht dann nicht immer das schönste Eishockey. Aber ich finde, es zeichnet die Menschen mehr aus, wenn man sich durchkämpft, auch wenn es mal selber nicht so gut läuft, wenn man sich wirklich durchbeißen muss.
Was ich noch sagen möchte, dass ich spüre, wir sprechen über Charakter. Und du hast das schon letztes Jahr angesprochen. Obwohl ich sage immer, letztes Jahr oder letzte 2 Jahre vergessen.
Ja.
Wir fangen von null an, aber du merkst trotzdem, alle Spiele, was wir bis jetzt gemacht haben, die Jungs haben nie aufgehört zu kämpfen und spielen.
Ja.
Ob das Lindau war, wir haben erste 30 Minuten verschlafen, das war erstes Auswärtsspiel,
sind aber da aber auch wieder
zurückgekommen und dann individuelle Fehler verloren. Wie gesagt, das ist ja Passau, Da hatten wir gut gespielt. Wir haben auch nicht, auch wir haben 5 oder 6 Pfosten getroffen. Und das wird passieren.
Sport.
Ist Sport. Aber ich habe noch in keinem einzigen Spiel, wo ich Gefühl hatte, dass die Jungs aufgegeben haben. Und das haben die letzten Spiele auch gezeigt.
Andere Frage. Bisschen Themenblock wechseln. Du warst selber Profi, bist jetzt Trainer. Bist Vater von einem Profi. Was motiviert dich nach so vielen Jahren Eishockey immer wieder neu? Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Energie? Weil für die Spieler ist es klar, die haben irgendwie so ihre Sachen. Aber wie ist es so als Trainer, morgens aufzustehen und sich motivieren zu müssen oder zu dürfen oder zu können? Wie geht das?
Ist noch einfacher.
Noch einfacher?
Ja.
Warum?
Weil ich das gerne mache. Und ich glaube, ich habe als Kind jetzt Hobby, war mein Beruf. Ich habe 20 Jahre Eishockey gespielt, bis 40 gespielt. Und ich glaube, in heutiger Zeit haben nicht alle Leute, wenn die morgen früh aufstehen und gerne zum Arbeit gehen.
Ja, ja.
Und ich gehe gerne zum Arbeit. Und das macht mir Trainerjob Spaß. Ich gehe gerne. Ob das stressig ist? Stressig ist keine Frage. Stressig, viel Arbeit, wenig Freizeit, 9 Monaten, ne? Aber ich stehe auf und ich gehe zum Arbeit. Und ich zähle nicht, wie viele Stunden wir arbeiten. Wir können, wenn das sein soll, wenn wir Mannschaft helfen müssen, wenn das Video, alles drum und dran, dann arbeiten wir 12 Stunden, 14 Stunden. Ist egal. Aber wie gesagt, weil das Spaß macht.
Vom Spaß bei dir nochmal kurz zurück zu den Spielern. Gibt es Charaktereigenschaften, die dir besonders wichtig sind bei Spielern?
Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ne? Du brauchst eigentlich gute Mischung.
Mhm.
Du brauchst gute Mischung und wir sind alle verschiedene Leute, wir sind nicht alle gleich und jeder kann sein, wie der ist. Wichtig, dass die Spieler auch in der Kabine morgen früh kommen oder wenn die aufstehen. Ich finde es ganz wichtig, dass die gerne auch zum Training kommen.
Mhm.
Das ist gerne. Die sollen bleiben, wie die sind.
Mhm.
In der Kabine, außerhalb Eishockey, wie die sind. Ruhig oder Clowns oder Macho, wie auch immer. Aber was ich erwarte, wenn wir auf dem Eis gehen, dann brauchen wir Charakter, Kämpfer und wir machen ein Ding zusammen, was natürlich, was wir von Spielern verlangen, sollen wir machen.
Jetzt steht dir als Trainer so eine gewisse Autorität zu. Du hast gerade gesagt, die Spieler sollen tun, was ihr als Trainer verlangt. Sehr klar, ihr gebt ein System vor. Mich würde interessieren, was macht ihr, wenn ein Spieler vergisst, dass ihr die Trainer seid, wenn die sich selber für klüger, besser oder schlauer halten als ihr? Was macht man dann?
Kommt drauf an, in welche Situation. Ich habe auch persönlich kein Problem, wenn wir privat oder irgendwo, wenn das nicht so ernst ist, ein bisschen Spaß mit Jungs haben und war auch Eishockeyspieler, kann ich auch ein paar Messer schmeißen. Es ist auch kein Problem. Aber wenn der um die Wurst geht, dann müssen die Jungs merken, dass es Trainer und ich bin Spieler und fertig.
Wie ist es bei dir mit Zielen? Wir haben jetzt gerade schon gesprochen über Ziele im Eishockey. Hat man als Trainer auch Ziele für sich selber?
Auf jeden Fall. Erstmal natürlich als Trainer. Ich denke, du lernst jeden Tag was.
Mhm.
Es kommt immer verschiedene Situationen, auch mit Menschen und im Eishockey. Und wir tauschen viel mit Kollegen, jetzt mit Alex. Wir sprechen, wir sitzen immer und sprechen. Wie siehst du diese Situation? Wie sehe ich? Der war Verteidiger, ich war Stürmer. Wir haben auch manchmal andere Sicht. Ne? Als Torwart vielleicht siehst du ganz anderes. Diese Situation. Wir lernen darüber. Und ich denke, wenn die Leute sagen, ich weiß schon alles, dann bleibt seine Entwicklung stoppen. Ne? Und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich versuche jeden Tag was von hier, von den Jungs lernen, von Alex lernen, von jedem Spiel was mitzunehmen und mich weiterzuentwickeln.
Weiterentwicklung bedeutet ja in einer gewissen Weise auch Feedback geben, Feedback nehmen. Wie macht ihr das als Trainer? Du sagst, du magst dich weiterentwickeln, du magst was von den Spielern lernen. Wie bekommt man als Trainer Feedback von den Spielern?
Da versuchst du auch mal diese manchmal Bauchgefühl Gespräche zu suchen. Obwohl, was ich ja gemerkt habe, dass die Spieler nicht so zum Trainer manchmal offen sind oder haben viel Respekt und alles, das sagen da auch nicht alles. Besonders junge Spieler, aber die Erfahrenen, die werden schon ihre Meinung sagen. Oder wir können offen reden, wie gesagt, nach dem Spiel. Besonders jetzt als Co-Trainer, ich versuche manchmal auch ein bisschen Jungs abholen und drin, was ist los? Warum warst du heute nicht so gut? Oder vielleicht hat er was zu Hause oder Probleme oder mit Kind krank oder zum Glück hoffen nicht. Aber oder irgendwas, weiß nicht, was ihm stört oder was der nicht versteht. Vielleicht soll ich übersetzen. Vielleicht einer versteht kein Englisch, kein Deutsch, kein Russisch, kein Polnisch, weiß nicht. Aber wie gesagt, du versuchst ja diese Probleme rauszufinden und kommunizierst du mit Spielern. Das ist,
Dann habe ich noch eine Frage, die sich an euch als Coaches wendet. Woran werdet ihr gemessen? Sind es nur Siege? Spielt es einfach nur für den Coach die Rolle, ob er genügend Spiele gewinnt und wenn er anfängt, keine Spiele mehr zu gewinnen, dann sagt halt irgendwann jemand so und jetzt bist du raus? Oder gibt es da noch andere Faktoren, an denen ihr gemessen werdet, wie sich Spieler entwickeln oder so?
Leider, in unserer Welt jetzt wird der Coach nach Erfolg gemessen. Leider. Natürlich, dann, du hast als Coach, du musst auch als Spieler, du musst erstmal für deinen Namen arbeiten und dein Name arbeitet für dich. Ne? Das ist überall so.
Yeah.
Im Job oder irgendwo. Wie gesagt, und leider ist er so, aber und leider ist er, wird er immer vielleicht schnell Entscheidungen getroffen mit Coaches und das ist ja leider so. Aber manchmal ist ja, du musst ja immer schauen, wenn du Trainerteam hast, was die leisten, welche Atmosphäre zwischen oder welche Harmonie ist zwischen Spieler und Trainer sind, was der versucht, ne? Wie arbeitet er, versucht er diese Situation zu retten oder lässt er sich fallen, diese Hintertür, ganze Atmosphäre muss man auch analysieren, das ist nicht so einfach.
Ich sehe immer einen Kommentar, der dann immer so häufig kommt, ja, die Mannschaft ist gerade nicht so gut, der Coach muss die Spieler motivieren. Ich auf der anderen Seite, ich arbeite nicht irgendwie im Eishockey, ich arbeite mit Führungskräften, bin da viel in der Beratung unterwegs. Und ich sage den Führungskräften immer, ihr könnt nicht motivieren, ihr könnt Demotivatoren abschaffen. Ist das im Eishockey auch so oder ist das in den Geschäftsstellen was bekannt ist? Oder ist da auch die Trainerposition eine politische Position, wenn die Fans unzufrieden sind, da muss ich nur eine Person ersetzen und eben nicht eine ganze Mannschaft.
Ja, leider, du, als Trainer stehst du da und du bist verantwortlich für Niederlage oder Erfolg. Ist leider so. Motivation ist, also ich denke, du musst ja Spieler, es gibt ja Trainer, Motivationstrainer und es gibt ja strategische Trainer und es gibt ja Freundtrainer und es gibt alle, wir sind, wie gesagt, alle verschieden. Aber motivieren, wenn ein Spieler ohne Motivation kommt zum Spiel, dann brauche ich so einen Spieler nicht. Ne? Ich brauche den nicht motiviert. Der kriegt ja Geld dafür, der muss ja motiviert kommen, der muss ja Spiel gewinnen wollen und alles drum und dran. Ich muss ihn vorbereiten, ne, für ein Spiel. Ich muss ihm alles geben, dass der dieses Spiel gewinnt. Und Motivation, ich denke, der muss ja, weiß nicht, zu Hause holen. Aber wir kommen wieder zurück zum Gespräch, internen Gespräch. Wenn der unmotiviert, dann beschäftigt ihn was vielleicht. Und da muss ich herausfinden, warum.
Ja.
Da muss ich herausfinden, vielleicht ihm zu helfen. Aber ich denke, ich muss da keinen Clown spielen und motivieren. Klar, manchmal muss ich ein bisschen, oder nicht wir, müssen ein bisschen lauter sein, manchmal richtige Wörter finden. Du bist als Coach mehr Psychologe manchmal als Coach.
Ne? Ja. Du hast gerade gesagt, wir. Du kennst den Dücki noch von früher. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
Normalerweise seit 2005.
Seit richtig. 2005.
Aber wir sind in einer Stadt geboren. Wahrscheinlich haben wir in einer Stadt Eishockey gespielt, aber der war noch klein. Nee, der ist 2 Jahre jünger als ich. Und ja. Wir haben uns wahrscheinlich da irgendwann begegnet, aber ich wusste damals noch in Kasachstan, dass der nach Deutschland, der ist schon vor mir nach Deutschland gekommen. Und dann nachher wusste ich auch, dass der hier spielt, im Schwingen. Und dann haben wir uns erstmal kennengelernt, Nationalmannschaft, bei meinem Turnier im November. Und dann, aber 2005 bin ich nach Krefeld gekommen und Dücki war da. Ja. Und dann haben wir uns schon kennengelernt, mit Familie, mit Frauen und Kinder. Nee, der hatte damals kein Kind.
Ist es seitdem auch was gewesen, was eine Freundschaft war? Oder ist es über die Jahre erst gekommen? Oder wie?
Nee, das war ja direkt. Wir waren im Vorbereiten, da sind wir, glaube ich, nach Füssen gefahren und wir waren in mein Zimmer. Natürlich, wir wussten, dass wir von einem Staat kommen. Wir sprechen gleiche Sprache und das hat direkt irgendwie funktioniert mit uns. Und nach 10 Tagen in einem Hotelzimmer habe ich ja gesagt, okay, wenn wir zurückkommen, ihr könnt bei uns vorbeikommen auf Abendessen und Frauen kennenlernen. Und so war das. Und seitdem sind wir befreundet.
Du hast gerade gesagt, wir sprechen eine Sprache. Auf welcher Sprache sprecht ihr, wenn ihr streitet?
Wahrscheinlich Russisch, ja. aber wir streiten uns nicht. Wir können uns, wir können Meinungen sagen, wir können jeder seine Meinung sagen. Wir haben auch schon mal verschiedene Meinungen. Yeah. Ne? Und wichtig, dass wir, jeder kann aussprechen, jeder kann zuhören. Und irgendwann kommen wir dann zum Punkt und sagt, okay, du hast das Recht oder ich hatte Recht, du hast kein Unrecht und wie auch immer. Aber im Endeffekt, dass wir nach einer Stunde können wir wieder reden. Das ist das Wichtigste.
Ist es da ein Vorteil, dass ihr euch schon so lange kennt?
Ja, auch. Ich weiß, wie der tickt und der weiß, wie ich ticke und ist nobody is perfect. Und wie gesagt, das ist ja ein Arbeitsprozess auch. Ne, Freunde sein ist eins, arbeiten ist anderes. Ja. Ne? Und ich finde das gut, weil ich habe ja schon viele andere erlebt.
Ne? Ja.
Wo du mit Leuten arbeitest, wo da gar nicht klarkommst und das ist ganz schwer. Und dann hast du keinen Spaß, morgen zur Halle gehen oder zum Arbeit gehen. Ne? Das ist ja, da hast du keinen Spaß. Jetzt habe ich Spaß. Ich sage, wir können diskutieren, wir können streiten, wir können wieder Spaß haben. Und das ist ja, das ist gute Harmonie.
Nichts passiert. Schön. Ich habe noch 2, 3 Fragen. Ich habe hier schon ganz viele rausgestrichen, weil das so viel Spaß macht mit dir. Apropos Spaß, liebe Zuhörer, nach ein paar Minuten jetzt auch nochmal direkt der Hinweis an euch. Wenn es euch Freude bereitet zuzuhören, dann drückt den Gefällt-mir-Button, schreibt Kommentare, drückt den Like-Button, hilft uns wahnsinnig. Der Algorithmus schlägt uns dann einfach mehr und häufiger vor. Wenn ihr keinen Spaß habt, schreibt eine E-Mail an podcast@steelers.de und schreibt uns, was wir besser machen können. Dann kann sich das Ganze hier immer mehr und mehr zu einem Podcast entwickeln, den ihr liebend gerne hört. Zurück zu dir, Boris. Wir haben uns vor jetzt schon einigen Monaten hier in dieser Stelle mit Preibo unterhalten und er hat uns ein bisschen davon erzählt, wie das so ist als Spieler, Eishockey und Privatleben zusammenzubekommen. Wir haben uns jetzt mit dir darüber unterhalten, wie es ist als Trainer, Eishockey und Privatleben unter eine Decke zu bekommen, was in deinem Fall deutlich komplizierter ist. Wie steht man da als Trainer dazu, wenn es darum geht, den Spielern irgendwie zu ermöglichen, dass die ein gesundes Privatleben führen? Hat man da eine Verantwortung? Hat man da Einblick? Hält man sich da raus? Wie funktioniert das?
Ja, ist schwer. Wir können wir sind keine Polizisten, ne? Und wir können die nicht 24/7 beobachten. Ich denke, jeder vom Spieler, ich kann ja jetzt von dieser Mannschaft reden, professionell genug ist und hat Erfahrung genug und weiß, wie er sich benehmen soll, was der auch was Ernährung betrifft, was der essen soll, wann der McDonald's darf oder nicht, ne? Oder wann darf er ein Bierchen trinken oder kein Bierchen. Wir können nur hier beeinflussen, was in der Eishalle passiert oder im Bus, wenn wir Auswärts spielen. Alles andere privat können wir nicht beeinflussen. Und ich denke, wir müssen das auch nicht, weil jeder hat sein Privatleben auch. Aber die Spieler wissen heutzutage, die wissen das, dass die mit ihrem Körper Geld verdienen. Und das ist ja ihr Kapital und da müssen die schlau sein.
Ja. Wie ist es mit emotionalen Dingen? Du hast vorher auch drüber gesprochen. Manchmal kommen die zu dir und dann musst du ein offenes Ohr haben. Ist man da in der Verantwortung, ein Ansprechpartner zu sein, gerade wenn die Jungs vielleicht auch noch jünger sind und weg von der Familie sind oder auch bei den erfahreneren Spielern?
Ich versuche so ein Gefühl für Jungs zu geben, dass die immer zu mir kommen können. Mhm. Das ist ja, die müssen sich nicht von mir keine Angst haben. Respekt schon, aber keine Angst. Also ich versuche diese immer für die da zu sein. Wenn die zu mir kommen, meistens komme ich zu denen, wenn die wollen oder nicht wollen. aber gut, wie gesagt, das ist ja, ich muss das Gefühl geben, dass ich immer mit denen sprechen kann. Und die können mir alles erzählen, was das stört. Es ist nicht einfach, kann jeder nicht das machen, aber wir arbeiten dran.
Zwei Fragen habe ich noch zum Thema Eishockey, dann wechseln wir einmal kurz. Die eine Frage ist, was bedeutet für dich Führung im Eishockey?
Führung ist viel. Was Spieler, das heißt für mich, wenn ein Spieler ein bisschen älter ist oder jünger ist, das heißt nicht, wenn der älter ist, dass der Führungsspieler ist. Führung musst du auch das können, lernen, vielleicht irgendwo dein Blut haben.
Was können, was lernen?
Alles, du musst ja nicht nur auf dem Eis, ich sage Führungsperson sein, du musst auch außerhalb Eis Führungsperson sein. Für mich ist ein Führungsspieler nicht der, der jetzt nur rumschreit und rum was sagt und irgendwie immer laut ist. Manchmal ist er im Stille, liegt der Kraft und du musst im richtigen Zeitpunkt was sagen oder Mannschaft so führen, so, wie gesagt, ist schwer. Das ist ja, entweder hast du oder hast du nicht. Das ist ja, das ist schwer. Aber wir haben zum wieder nächstes Jahr. Aber wir haben eigentlich in dieses Jahr haben wir eine Mannschaft, wo du merkst, dass wir ja, ich will keine jetzt schlecht oder gut, aber dass wir so 3, 4, 5 Leute, die richtig Führungskräfte haben und Leadership-Gruppe haben und die Mannschaft führen.
Ja. Was zeichnet einen Eishockeyspieler aus, der Führung übernimmt? Woran erkennst du vielleicht schon, bevor der es überhaupt selber weiß, dass du dir einen Spieler anschaust und sagst, in ein paar Jahren, aus dem wird ein Führungsspieler. Woran kannst du das festmachen?
Das habe ich ja zum Beispiel bei Patrick Hager, zum Beispiel, wo der in Krefeld war, habe ich ja direkt gemerkt, der war damals 19 und der hat sich nie versteckt. Nie auf dem Eis. Und wenn der nicht einfach war oder schwer war, der hat... Du hast das gemerkt, dass der Feuer in den Augen, der hat sich nicht verstärkt hinter älteren Spielern. Und der auch mit 19, 20, manchmal ist er aufgestanden und hat was gesagt in der Kabine. Und im richtigen Zeit und richtigen Punkt getroffen.
Ja.
Ne? So richtige Worte gefunden. Du hast das gemerkt, der Junge wird groß. Und man sieht da, ne? Nationalmannschaft, Medaillen gewonnen, mehrere deutsche Meisterschaft gewonnen. Und das siehst du, das spürst du einfach.
Ja. Dann nah mit Führung zusammen hängt für mich immer Verantwortung. Verantwortung ist auch so ein großes Wort. Da muss er Verantwortung übernehmen oder da muss er in die Verantwortung gehen. Gibt es ja immer so diese geflügelten Worte. Was bedeutet Verantwortung für dich als Trainer?
Es ist erstmal natürlich ist Verantwortung, ist zwei, jetzt bin ich ja Co-Trainer und natürlich auf Alex ist er mehr Verantwortung jetzt, als der steht ja vorne, aber bei mir ist er weniger, aber für mich jetzt, ich schaue, wie, dass ich ja in meinem, was in meiner Verantwortung ist, dass ich mit Spielern viel kommuniziere, dass ich ja auch Alex viel unterstütze, ne, dass wir erfolgreich sind. Wie gesagt, das ist meine Verantwortung. Und ich versuche auch manchmal für Stimmung zu sorgen. Ne? Wenn der Alex schlechte Tage hat, dann muss ich irgendwie das ausbügeln. Oder Mannschaft hat schlechte, muss ich, oder anderes, ja, wie gesagt, das ist, oder anderes Richtung, wenn ich sehe, dass, ja, oder ich sage, Alex, das geht nicht so weiter, dann musst du jetzt bisschen Gas geben. Yeah. Oder wir kommunizieren gut und das ist meine Verantwortung jetzt.
Ja. Frage: Warum habe ich dich eingeladen und nicht den Dücki?
Ja, wahrscheinlich, Dücki ist ein bisschen länger hier, schon von letztes Jahr angefahren. Die Fans haben da ein bisschen Schnauze voll von ihm. Ne? Nein, Spaß. ich meine, die haben ihm schon mehr. Die hatten ihm schon bei Pressekonferenzen. Ja, die kennen ihn schon gut. Ja. Mich hat noch keiner gehört, keiner gesehen. Gesehen schon.
Du lächelst mehr, deswegen habe ich dich eingeladen.
Ja, ich versuche für Stimmung zu sorgen. Ja. Nein, aber obwohl alle sagen, dass Dücke böse Gesichtsausdruck hat, so böse ist er auch nicht. Der ist ja ganz, ganz weichig. Ja. Der macht dann nur böse Gesicht.
die letzten kurzen Fragen vorm Schluss. Jetzt abseits vom Eishockey. Du bist leidenschaftlicher Angler. Und die erste Frage, die sich für mich auftut, wir haben beim Sponsoren-Event mit der Mannschaftsvorstellung kurz gesprochen und da hast du gesagt, du hast noch kein Angelrevier. Hast du mittlerweile ein Angelrevier?
Nein.
Immer noch nicht?
Ja, du hast mir versprochen, dass du jemanden findest, aber...
Stimmt,
ich habe nichts gehört, dann hat der Marco nochmal versprochen.
Marco ist
bei
schon
Marco
weiter?
Muss man manchmal ein bisschen länger warten.
Ja, aber Marco ist schon weiter, deswegen habe ich die Frage gestellt.
Ich habe noch keine, also deswegen habe ich ja, ist ja fast Saison schon vorbei, also ist ja meine Angelsaison vorbei. Angelsaison ist schon fast vorbei, meine ich. Nicht Eishockey-Saison, ne?
Alles gut, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, dass ich dran denke.
Nee, ich habe ja noch keine hier gefunden. Ist hier so ein super Fluss hier. Und ich jedes Mal, wenn ich mit Fahrrad fahre, ich gucke und ich bin so neidisch. Ich will ja schon angeln gehen. Ja, aber angeln hilft mir beim Abschalten auch. Mhm. Wenn ich ja so Tag frei habe und kann ich auch frische Luft für ein paar Stunden und ein bisschen angeln, egal ob ich was fange oder nicht, kann ich ja alleine bleiben, ein bisschen abschalten von ganzem Stress und das hilft mir.
Gibt es Parallelen zwischen Angeln und Eishockey?
Ja. Als Spieler habe ich immer gesagt, du kannst ja 3, 4, 5 Spiele keine Chance haben. Nee, als Stürmer ist schlecht, keine Chance zu haben, offensiv Tore zu schießen. Aber manchmal, wenn du lange Chancen nicht hast, Tor zu schießen und du kriegst eine Chance, dann musst du treffen.
Ja.
Das ist genau beim Angeln. Du sitzt manchmal oder kommt drauf an, welche Fischart du angelst, aber manchmal 2, 3 Stunden, du hast keinen Biss. Und wenn du beißt, dann musst du bereit sein.
Ja.
Und das ist ja gleich.
Ihr solltet das Gesicht von Boris sehen, wenn er über Angeln spricht. Da ist so viel Liebe da.
Aber Eishockey auch.
Ja, das stimmt. letzte Frage, Boris, dann hast du Feierabend. Gibt es etwas, was du als Angler, nicht als Trainer, nicht als Vater, nicht als Ehemann, nicht als Mensch, sondern als Angler, was du als Angler den Fans, vielleicht auch deinem Team mit auf den Weg geben möchtest? Eine Lebensweisheit, irgendwas in diese Richtung.
Als Angler?
Ja, eine Lebensweisheit. Wenn es eine leichte Frage wäre, würde ich sie selber beantworten, dann müsste ich sie nicht dir stellen.
Immer geduldig sein.
Immer geduldig sein. Immer geduldig sein.
Geduld ist erst, ne?
Ja.
Am Ende wird gezählt. Am Ende wird so Fisch gezählt. Manchmal beißt der Fisch 3, 4 Stunden nicht und dann in halbe Stunde hast du 10 Stück.
Das heißt,
geduldig.
Übertragen, wir gucken am Ende der Saison auf die Tabelle und nicht jetzt gerade.
Am Ende der Saison.
Ja. Okay. Ich bin ganz dankbar. Meine große Sorge war, dass du sagst, ja, ich würde mir wünschen, dass die Fans ruhig sind wie Angler, wenn sie am Wasser sind.
Ja, manchmal Angler sind nicht ruhig. Wenn die 3 Bierchen haben.
Mit diesen wunderbaren Weisheiten über Angler und ihre Bierchen mag ich dich verabschieden. Vielen Dank, Boris, dass du da warst, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wie geht dein Arbeitstag jetzt weiter?
Jetzt habe ich Hunger. Jetzt kurz duschen, Mittagessen und dann Video.
Ihr Lieben, das war Boris Blank, Angler, Trainer, Hobbypsychologe. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann tut uns den Gefallen und helft uns, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Drückt den Like-Button, teilt den Podcast, schreibt Kommentare, der Algorithmus mag es. Zeigt den Podcast, spielt den Podcast anderen Eishockey-Begeisterten vor. Außerdem schreibt uns gerne eure Meinungen, eure Fragen an podcast@steelers.de. Macht uns Vorschläge, wen ihr gerne hier im Podcast hören möchtet. Ich freue mich auf jede der Nachrichten und der Boris sicherlich genauso.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, sagt er. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Damit sage ich danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.